Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. Wir beschäftigen uns hier ja immer mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise. Mein Name ist Armin, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Und mein Name ist Katrin. Hi, ich bin ebenfalls Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ja, wir beschäftigen uns heute mit Veränderungsprozessen in Organisationen. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
Ja, wir haben in unserem Podcast schon einiges so kennengelernt an Lösungsansätzen und Strategien, wie wir so selber in unserem persönlichen Umgang mit der Klimakrise, wie wir das angehen können und wie wir selber vielleicht auch ein Stück weit klimafreundlicher und nachhaltiger uns verhalten können, haben ja aber auch in vor allem den letzten Folgen uns auch schon so ein bisschen damit beschäftigt, na, welchen Einfluss unser Umfeld hat. Wir sind ja alle immer auch Teil von Gruppen, von Organisationen oder von Systemen. Und Katrin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke häufig so in meinem eigenen Alltag, in meinem eigenen Entscheidungsfeld, da kriege ich das inzwischen ganz gut hin, irgendwie ja mehr auf Klimafreundlichkeit, auf Nachhaltigkeit zu achten. Aber sobald es irgendwie so ein Kontext ist, wo man quasi Teil einer Organisation ist, da wird es echt herausfordernd.
Ja, geht mir ganz genauso. Dabei sind ja gerade Organisationen eigentlich die Orte, wo ganz viel passieren könnte. Die haben eine große Hebelwirkung, weil zum einen sind das ja die Orte, wo sich ganz viele Menschen einfach sehr viel aufhalten, sehr viel Zeit verbringen, da sie dort arbeiten. Somit hat dieser Arbeitsplatz einfach eine riesen Auswirkung auch darauf, wie man sich nachhaltig verhalten kann. Also zum Beispiel, was esse ich in der Mensa? Wie kann ich im Büro Strom sparen? Auf welche Art und Weise finden Dienstreisen statt? Zum anderen treffen Organisationen auch natürlich Entscheidungen über Geschäftspraktiken zum Beispiel. Sowas wie, wo kommen die Rohstoffe her? Mit welchen Lieferanten arbeiten wir zusammen? Wo kommt der Strom her? Und das alles sind ja Faktoren, die sich auf ja auch andere Organisationen, auf das ganze Wirtschaftssystem und auf die Gesellschaft wiederum auswirken. Jetzt passieren Veränderungen in Organisationen natürlich eigentlich ständig. Also Organisationen, die stehen eigentlich unter einem ständigen Druck, sich irgendwie anzupassen in der schnelllebigen Welt, einfach um geschäftsfähig bleiben zu können. Und so halt jetzt auch in dem Kontext Nachhaltigkeit.
Ja, wobei mein Eindruck da schnell ist, dass sich gerade halt so große Organisationen mit Abhängigkeiten, mit großen standardisierten Prozessen sich halt gerade schwer tun, sich auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz auszurichten. Denn da reicht es ja meist nicht, wie so in meinem Alltag, vielleicht so an ein, zwei Schräubchen zu drehen, sondern das sind ja meist ganz grundlegende Sachen, die sich da in den Organisationen verändern müssten.
Genau, und ganz vieles auf einmal, ne, weil es gewachsene, super komplexe Systeme sind. Das ist absolut kein Selbstläufer, dass ein Veränderungsprozess dann auch reibungslos und von heute auf morgen funktioniert. Und genau deswegen haben wir ja gesagt, wir möchten uns in dieser Folge genauer damit befassen, mit der Frage, wie kann Veränderung, wie kann Transformation in Richtung Nachhaltigkeit in Organisationen gelingen?
Ganz genau. Und du hast dich ja ein bisschen tiefer, ich sag mal, in dieses Thema Veränderungsprozesse in Organisationen reingearbeitet. Und ich habe darüber hinaus ja noch ein Interview geführt mit einer Person, ich sag mal, aus der Praxis, um uns da auch mal so ein paar konkrete Beispiele zu holen, wie das so in der Realität aussehen kann. Das heißt, so ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für unseren Podcast, wir nehmen ja dann so ein bisschen die Perspektive an, was können denn EntscheidungsträgerInnen innerhalb solcher Organisationen tun? Und ich glaube, da spreche ich für viele von uns, die hier zuhören, dass wir natürlich jetzt nicht alle irgendwelche CEOs von Organisationen sind, die mal eben da eine Entscheidung durchbringen. Aber natürlich wollen wir uns darum am Ende auch so ein bisschen dem nähern, was können wir denn trotzdem als Einzelne vielleicht auch in den Organisationen bewirken, denen wir selber so angehören.
Ja, genau. Ganz grundlegend zum Thema Veränderungs-, Transformationsprozesse gibt es sehr viel Forschung und viele praktische Konzepte. Ein wichtiges Stichwort, unter dem man da fündig wird, das ist das sogenannte Change Management.
Ja.
Ne, da steckt drin Managen, also das aktive Gestalten von Change, von Veränderung. Und ja, in diesem Bereich Change Management, da gibt es ExpertInnen, die unterwegs sind und zum Beispiel beraten oder coachen und die wissen, was es in der Praxis braucht, um Veränderungen in der Organisation anzustoßen und vor allen Dingen die Mitarbeitenden und die Management-Ebene auch so ja, zu begleiten, dass diese Veränderungen nicht einfach nur passieren und da sind, sondern dass sie auch akzeptiert sind und dass sie nachhaltig umgesetzt werden.
Genau, und um an dieses Wissen, was da schon da ist, anzuknüpfen, haben wir uns ja bewusst auch die Perspektive von Silke Korus reingeholt. Sie ist Politikwissenschaftlerin, arbeitet aber insbesondere als Coach und Beraterin für solche Veränderungsprozesse. Und bevor wir da jetzt inhaltlich weiter ins Thema reinsteigen, würde ich sagen, hören wir uns mal kurz an, wie Silke denn quasi auf sich selber blickt, inwiefern sie an Veränderungsprozessen in Organisationen arbeitet.
Also ich bin quasi in zwei Rollen unterwegs in meinem beruflichen Alltag. Ich bin einmal selbstständig, ich nenne das Transformations-Mentoring. Ich wollte damit so einen ganzen Blumenstrauß an Angeboten fassen, die eigentlich alle mit Veränderung zu tun haben. Ja? Also einerseits begleite ich Einzelpersonen, klassisch im Coaching, aber auch Paare, die sagen, ne, sie wollen irgendwie sich verändern, eine andere Kultur miteinander entwickeln, woanders hin. Und ich begleite aber auch Organisationen in verschiedenen Formaten mit einem Schwerpunkt auf dem Weg in eine andere Arbeitskultur, also Stichwort New Work, aber auch andere Anliegen, ja, Umstrukturierung. Aber ganz viel hat es mit einem schöneren Arbeiten zu tun, besseren Arbeiten und Leben eigentlich. Das ist das eine. Und im anderen, in meinem Teilzeitberuf, sitze ich an der Transformation von Wäldern tatsächlich. Da geht es ganz explizit um Change, also die Frage, wie kann Kommunikation, eine gute Kommunikation dazu beitragen, dass die Akteure, die wichtig sind für die Umstellung der Wälder auf klimastabile Mischwälder, wie kann eine gute Kommunikation dazu beitragen, dass diese Transformation möglichst reibungslos oder reibungsloser und möglichst schnell auch gelingt. Immer mit der Frage, wie bringen wir jetzt hier die Akteure zusammen, dass Transformation tatsächlich passiert, ja? Und akzeptiert wird.
Ja, Silke hat ja jetzt das Thema Forstwirtschaft mal so als Praxisbeispiel aufgemacht. Da tauchen wir später auch noch mal ein bisschen tiefer ein und schauen uns an, wie denn so Veränderungsprozesse da aussehen. Spannend fand ich jetzt vor allem aber, dass Silke selber ja auf ganz verschiedenen Ebenen sozusagen aktiv ist. Sie spricht ja mit Einzelpersonen oder auch ganzen Gruppen oder nur irgendwie der Management-Ebene in einem Betrieb.
Ja, ganz genau. Also ist in der Tat beim Thema Veränderungsmanagement immer ganz wichtig, sich dabei verschiedene Ebenen anzuschauen, auf denen Veränderungsprozesse passieren. Lass uns mal das Thema Mobilität genauer anschauen, um das plastischer zu machen, wie es gemeint ist. Mobilität, Emissionen reduzieren durch nachhaltige Mobilität, da steckt ja ganz viel Potenzial drin, auch für Organisationen. Was kann man verändern, damit sich die Organisation nachhaltiger bewegt? Kann man sich jetzt Veränderungsimpulse an ganz verschiedenen Stellen vorstellen. Zuerst mal, was mache ich als Einzelperson? Wie komme ich täglich zur Arbeit? Muss ich überhaupt täglich zur Arbeit? Fahre ich mit der Bahn? Fahre ich mit dem Rad? Oder nehme ich das Auto? Dann beeinflusst das ja irgendwie auch die Gruppenebene. Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Na, also haben wir Möglichkeiten, zum Beispiel online zusammenzuarbeiten? Wie flexibel sind Arbeitszeiten? Das wirkt sich natürlich aus auf die Wege, die jede und jeder Einzelne zurücklegt.
Ja, Stichwort Homeoffice, würde ich sagen.
Ja, genau. Haben wir ja alle erlebt in Pandemiezeiten und vieles davon ist ja auch geblieben. Und zuletzt wird so ein Thema natürlich auch sichtbar, wenn es um Strukturen und Prozesse geht, die sich vielleicht ändern müssen, weil wir die Infrastruktur irgendwie anpassen müssen an flexiblere Mobilität, indem zum Beispiel ja, Möglichkeiten für Homeoffice geschaffen werden, indem vielleicht aber ja auch Parkplätze reduziert, dafür ÖPNV gefördert wird.
Ladesäulen für E-Bikes und E-Autos.
Genau, genau, all solche Sachen. Und ja, da sieht man jetzt schon, dass das eben auf ganz verschiedenen Ebenen stattfindet.
Ja, und vor allem, da scheinen ja ganz viele Hürden sozusagen auf eine Organisation zuzukommen. Klingt ja so ein bisschen nach, oh, okay, da können wir uns auch schnell mal überfordern mit als Organisation. Und genau da habe ich Silkes Perspektive auch mal zu eingeholt und habe sie gefragt, was sind denn da so Hürden, die sie typischerweise wahrnimmt, wenn sie quasi in Richtung Veränderungsprozesse berät.
Das kommt sehr auf die Größe auch der Organisation an und wie alt die Organisation ist. Also gerade so größere Organisationen mit lang gewachsenen Strukturen, ja, wie zum Beispiel so ein Forstbetrieb, ja, die sind teilweise, haben die lange Tradition, ne? Da sind ganz viele Gewohnheiten tief etabliert. Da hängen viele verschiedene Akteure dann letztlich dran. Ne? Da ist es mühsam, Wandel in Gang zu setzen. Und das Schlimmste sozusagen, was passieren kann, ist, dass man diesen Zeitdruck direkt übersetzt in die Handlung. Also so nach dem Motto, wir brauchen jetzt eine Auftaktveranstaltung und dann soll es anders sein. Es ist mit diesem Zeitdruck auf eine Art so eine interessante Kiste. Man muss ihn, also gerade im Bereich Klimawandel, ne, einerseits ernst nehmen und andererseits höre ich auch von ganz vielen Akteuren immer wieder, das, was uns letztlich geholfen hat, ist, den Druck rauszunehmen. Und schon zu sehen, da gibt es eine Eile, aber dann anzufangen, wirklich Schritt für Schritt zu gehen und zu sehen, wir wollen wohin, aber trotzdem erlauben wir uns, jeden Schritt einzeln zu gehen. Weil sonst gibt es so schnell in diesen Change-Prozessen eine totale Überforderung. Und du musst halt bei Change-Prozessen immer sehen, dass du die Leute mitnimmst. Also Menschen sind Gewohnheitstiere und die haben bestimmte Stories im Kopf. Ja? Erzählungen, nach denen sie sich orientieren. Und also jeder, der weiß, wie schwierig es ist, sich Gewohnheiten umzugewöhnen, weiß auch, wie komplex ein Change-Prozess ist. Weil jeder Einzelne hat Gewohnheiten in der Organisation. Und gerade bei so größeren Change-Prozessen muss jeder Einzelne seine Gewohnheiten ändern. Und das braucht Zeit.
Ja, Silke hat da ja, ich würde sagen, jetzt zuletzt eine Ebene angesprochen, mit der wir uns in unserem Podcast schon viel auseinandergesetzt haben. Nämlich, ja, wie können wir unser Verhalten verändern? Wie können wir neue Gewohnheiten uns zulegen? Und klar betrifft das natürlich auch die Mitarbeitenden in einer Organisation, in einem Betrieb, dass die da auch alle mitziehen. Ich finde, da haben wir aber auch ja in unseren Folgen schon einiges zu gesagt. Und ich fände das Spannende jetzt mal zu schauen, naja, es gibt ja in der Organisation Einzelpersonen oder auch irgendwie Strukturen, die da nochmal an einem längeren Hebel sitzen. Mhm. Und auch das habe ich Silke mal gefragt. Welche Rolle spielen denn jetzt die EntscheidungsträgerInnen in einer Organisation?
War für mich ein total wichtiges Learning einfach in meiner Arbeit, dass wenn ich eine Organisation habe und da kommt von den unteren Ebenen so ein Impuls in Richtung, wir wollen eine andere Kommunikation miteinander entwickeln, ist das möglich, aber es ist so viel mehr Arbeit, wenn nicht die oberen Ebenen mit dabei sind. Im besten Fall kommt der Auftrag halt von oben, aber auch da gibt es diese Gefahr, dass oben sagt, macht mal eine andere Kultur hier, aber oben macht nicht mit. Und auch da musste ich dann für mich auch durch Fehler oder durch, wo ich gemerkt habe, das hatte jetzt nicht so einen Effekt, wie ich dachte, lernen, dann mit der Führungsebene ganz klar zu sprechen und zu sagen, wenn ihr das nicht vorlebt, dann ist es wie so ein komischer Doublebind, wenn ihr nach unten schickt, ihr sollt aber anders mit kommunizieren, hier habt ihr jetzt die und die Fortbildung. Ja, das passiert relativ häufig. Dann zu sagen, nee, wir machen erst Führungsriege und dann kommen die Mitarbeitenden. Das finde ich bei Change-Prozessen einfach sehr wichtig zu bedenken. Also, dass es einfach viel mehr Aufwand ist, wenn man die oberen Etagen nicht dabei hat. Also, was in Organisationen auch funktioniert, also sagen wir mal, ich bewege mich jetzt eher auf unteren Hierarchieebenen und möchte einen Change-Prozess initiieren, dass ich zum Beispiel schaue, von den Führungskräften gibt es vielleicht einen, den ich für meine Sache gewinnen kann. Dann ist die Sache schon mal auf einem anderen Terrain. So. Und dann kann ich gucken, gibt es mit dieser einen Führungsperson vielleicht eine Möglichkeit, sowas wie eine kleine Bubble innerhalb des Unternehmens zu kreieren, wo wir schon mal was verändern. Also bei Nachhaltigkeit wäre es jetzt so, dass wir mal einen Teil des Unternehmens anfangen umzustellen. dann von dort aus anfangen auszustrahlen, ja. Aber es ist immer hilfreich, wenn ich irgendwie Verbündete finde auf der nächsthöheren Ebene. Wer ist denn da eigentlich von deinen Vorgesetzten? Wie ticken die so ein bisschen? Also tune dich mal rein, ne? Mit wem könntest du am wahrscheinlichsten vielleicht so eine Art Modellprojekt entwickeln? Und was kannst du der Person auch geben, neben wir müssen das machen, damit die Leute nicht ausbrennen oder wir müssen nachhaltig werden, damit die Umwelt nicht kaputt geht? Also was kannst du dem geben an positiven Bildern, was er oder sie davon hat, wenn wir das jetzt hier mal probieren? Also eher, ne, wirklich so positive Stories auch zu kreieren, jetzt nicht zu erfinden, sondern eher zu suchen, what's in it for us? Und so dann mit den Akteuren in Kontakt zu gehen, ne, und denen was in Aussicht stellen. Und gleichzeitig den Versuch sozusagen so zu gestalten, dass er für diese Akteure, die erstmal gucken müssen, ist es was, machbar erscheint. Also nicht gleich das Megaprojekt, die ganze Company transformieren, ja, ein Rieseninvest an Zeit, an Geld, sondern zu sagen, okay, ein kleiner Testballon. So, und wir glauben daran, dass das wirkt und wir zeigen es dir.
Ja, so wie Silke das beschreibt, da sieht man direkt, es reicht nicht einfach nur als EntscheidungsträgerInnen zu sagen, so, da geht's hin, da gehen wir lang, sondern das muss auch ein Stück weit selber vorgelebt werden. Katrin, wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, wo auch immer der ursprüngliche Impuls herkam, sei das jetzt von den Mitarbeitenden oder sozusagen von oben, lass uns doch mal auf so konkrete Maßnahmen oder Lösungsansätze schauen. Was macht denn nun gelungenes Change Management aus? Wo können die Verantwortlichen ansetzen?
Ja, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist es, Vision und Ziele ganz klar zu benennen. Ne, Menschen wollen ja in der Regel wissen, was der Sinn hinter den Veränderungen ist und ja, was sie dadurch gewinnen, was sie vielleicht aber auch an Negativen vermeiden dadurch. Das heißt, das muss in der Organisation ganz klar kommuniziert werden. Warum wollen wir beispielsweise Emissionen reduzieren? Naja, weil uns ganz dramatische Folgen ökologischer Krisen drohen oder weil uns zum Beispiel auch aus unternehmerischer Sicht gesprochen droht, dass wir einen Image-Schaden riskieren, ne, gegenüber Stakeholdern, zum Beispiel KundInnen oder zukünftigen Mitarbeitenden, die zunehmend auf Nachhaltigkeit gucken und sich da auch ein gewisses Verhalten einer Organisation wünschen.
Also das heißt, klar, drohende Konsequenzen, die wir vermeiden wollen, immer wichtiger Startpunkt. Mhm. Jetzt habe ich aber immer im Kopf, auch im Sinne gelungener Klimakommunikation, haben wir ja zum Beispiel in Folge 24 selber schon mal drauf geblickt, dass es nicht nur so Vermeidungsziele geben sollte, sondern im Idealfall auch Annäherungsziele für die Zukunft. Inwiefern spielt das denn jetzt auch fürs Change Management eine Rolle?
Ja, total wichtig auf jeden Fall, dass so eine Vision natürlich positiv in die Zukunft blickt und ein schönes Bild malt. Na, da gehört dann zum Beispiel dazu, auch zu gucken, ja, unser Leitbild unseres Unternehmens, was haben wir da eigentlich festgehalten? Nämlich, dass wir uns für eine lebenswerte Zukunft einsetzen möchten. Das kann dann aber auch ganz konkret positive Effekte für die Mitarbeitenden haben, weil sich die Lebensqualität vor Ort erhöht. Wenn zum Beispiel weniger zugepflastert ist durch Parkplätze, mehr Grün da ist, dadurch bessere Luftqualität oder wenn wir jetzt nochmal zu diesem Thema Wege reduzierende Homeoffice zurückkommen, mehr Zeit vielleicht auch da ist für die eigentlich schönen Dinge im Leben wie Familie.
Ja, sehr schön. Ich glaube, man hat schon so eine ganz klare Vision im Kopf. Okay, könnte man jetzt ja ketzerisch sagen, alles klar, wir haben hier irgendwie eine Vision, wir wissen alle, wo es hingehen soll. Mhm. Damit läuft doch alles, oder? Beim Change-Prozess?
Ja, meistens ist es dann doch gar nicht so einfach, ne? Wir haben ja immer einen bestimmten Status quo, der sich über lange Zeit so hinentwickelt hat und wo ganz viele lang gehegte Verhaltensweisen und Praktiken dran hängen, die die Organisation oder die Einzelnen eben so haben. Und die erscheinen vielleicht manchmal von außen auch gar nicht so sinnvoll oder nicht so leicht nachvollziehbar. Aber die befriedigen meistens irgendwelche Bedürfnisse. Also die gibt es aus einem bestimmten Zweck. Und wenn jetzt eine Veränderung droht, dass sich irgendwas ändern muss, dann kann das halt sein, dass diese Bedürfnisse plötzlich nicht mehr befriedigt werden können. Und das stößt bei Menschen dann oft auf Widerstand. Deswegen müssen wir uns an dieser Stelle auch nochmal sehr viel stärker reindenken in die Menschen und uns fragen, was brauchen sie, um diesen Weg zur Vision beschreiten zu können?
Ja, und Bedürfnisse ist, glaube ich, ein super Stichwort, denn ich erinnere mich, dass Silke da auch ein ganz spannendes Beispiel genannt hat, was mir selber so auch gar nicht vorher bewusst war.
Wo ich jetzt bei den Forstbetrieben dran denken muss, auch das sind Betriebe, ne? Und auch da geht es gerade darum, wenn wir auf nachhaltige Waldwirtschaft umstellen, dann verändert sich relativ viel so von den grundlegenden Logiken. Ich pick mal ein Beispiel raus, was so ein bisschen durch die Presse geistert gerade. Wenn wir den Wald klimastabil umbauen wollen und diese Mischwälder haben wollen, aber gerade noch bei den Monokulturen sind, dann sieht es gerade sehr so aus, dass es für eine Weile lang eine straffere Bejagung braucht. Weil das Wild knabbert die kleinen Laubpflänzchen weg, die schmecken dem am leckersten. Viele von den Jagdpächtern pachten sich so ein Revier und kommen dahin, weil sie am Wochenende jagen wollen. Die wollen was erlegen, die wollen vielleicht auch eine Trophäe mit nach Hause nehmen. Das ist eine bestimmte Kultur, wo sowas wichtig ist, ja. Und wenn du denen davon erzählst, dass die Wilddichte runter muss, dann gehen die auf die Barrikaden. Weil, ne, wenn weniger Wild im Wald ist und ich am Wochenende mit meinen Geschäftspartnern in den Wald fahre, dann finde ich vielleicht kein Wild, dann komme ich ohne Wild nach Hause. Für mich ist aber Wild als Jäger und Trophäe die Anerkennung, die ich kriege. Jetzt erstmal, wenn wir es so als Beispiel nehmen und davon ausgehen, es braucht gerade eine straffere Bejagung, braucht es diese Jäger. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, wie können wir mit denen anders kooperieren. Und da habe ich einen Förster interviewt, der mir wie so ganz detailliert gezeigt hat, wie er andere Anerkennungssysteme kreiert hat dann für diese Jäger. Dann ist es nicht mehr die Trophäe und das viele Wild, was du erlegst, aber du schützt den Wald, weil du hütest diese kleinen Laubpflänzchen und du kriegst dafür auch meine Anerkennung. So, und ich klopfe dir dafür auf die Schulter und wir gehen abends ein Bier trinken und wir feiern, dass jetzt hier das Weidweidenröschen, das ist so eine Pflanze, die das Wild besonders gerne verbeißt. Und alle Förster freuen sich immer, wenn die wächst, weil das heißt, dass es gerade ganz gut ist. Wenn das Weidweidenröschen wächst, dann gibt es sozusagen den forstlichen Ritterschlag zum Jäger. Ja, jetzt ein bisschen aufgebauscht, aber zeigt, in diesen Change-Prozessen geht es auch darum, dass du schaust, diese Bedürfnisse, die sich die Leute durch Strategien, die jetzt zum Beispiel nicht nachhaltig sind, erfüllt haben, da andere Strategien miteinander zu entwickeln, ja, wie so ein Bedürfnis trotzdem erfüllt wird, wie Anerkennung. Und das ist auch, wie man da so rangehen kann, dass man schauen kann, okay, diese alten Praktiken, die wir loswerden wollen, was erfüllen die eigentlich im Grunde? Weil es geht ja nie nur, ne, darum, was ich tue, sondern darunter versuche ich mir immer eigentlich ein Bedürfnis zu erfüllen, einen Wert zu leben. Und gibt es nicht Strategien, die viel nachhaltiger sind, die genauso diese Bedürfnisse erfüllen, ja?
Ja, total spannendes Beispiel, das Silke da berichtet hat.
Ja, finde ich
auch. Das uns zeigt, dass hinter manchmal auch gar nicht so gut nachvollziehbaren Verhaltensweisen oft dann doch eben wichtige Bedürfnisse stecken und diese Verhaltensweisen Funktionen erfüllen. Um das jetzt aber verstehen zu können von außen, welche Funktion eine bestimmte Verhaltensweise für jemanden hat, muss ich mit den Menschen halt überhaupt erstmal sprechen.
Mhm. Ja, und genau, so einen Dialog einzugehen, das war auch ein Punkt, den Silke erläutert hat. Also sie hatte da ein ganz konkretes Beispiel, wie sowas aussehen kann, da die Menschen einzubeziehen und mit den Betroffenen in den Dialog zu gehen.
Also, ne, wenn ich einen Veränderungsprozess plane oder anvisiere oder auch schon gerade losgehe in einer Organisation, in einem Unternehmen, ne, dann ist es natürlich klassisch, dass ich wie so zum Beispiel Teamtage reinschieben kann. Also was vielleicht klassisch Mitarbeiterinnenversammlung hieße, aber ich würde es eher wie so einen Teamtag nennen, ne, wo man sich wirklich einen Tag Zeit nimmt, die Leute zu informieren, abzuholen, im besten Fall noch so offen zu sein, auch über die Wege der Veränderung, also vielleicht die Ziele schon festgesteckt haben, wo wollen wir hin? Aber dieses, wie kommen wir dahin, vielleicht sogar in partizipativen Formaten gemeinsam entwickeln oder zumindest Ideen mit reinnehmen, ne? Wenn ich die Zeit nicht investiere, um die Leute mitzunehmen, dann ist ja auf der Symbolebene, heißt es ja, ich nehme euch nicht mit. Und Leute mitzunehmen in Veränderungsvorhaben braucht halt Zeit. wenn ich so viel Zeit nicht habe, kann ich immer noch wie sowas Zweitbestes designen, dass ich sage, bestimmte Sachen stehen schon fest. Aber dann kann ich gucken, in dem, was ich schon feststecke, wo lasse ich trotzdem Räume offen, um Stimmen zu hören, um Feedback einzuholen? Und wie weit kann ich den Prozess noch offen lassen, dass ich es wirklich mit reinnehmen kann, falls da Sachen kommen, die ich nach einer Prüfung auch als total wichtig eruiere? Oder wo ich sage, gut, das sind andere Perspektiven aus einer anderen Rolle, die sind wertvoll, ne? Die nehmen wir jetzt hier mit rein.
Wir sehen hier also nochmal, dass, wie Silke am Anfang schon gesagt hat, so der Raum und vor allem auch die Zeit, also ganz wichtig ist, da wirklich für alle Bedürfnisse, für alle Sorgen und Ängste, aber vielleicht auch alle Ideen, die so in den Köpfen kursieren, da einfach Raum und Zeit zu geben und alle mal abzuholen. Und selbst dann, wie Silke gesagt hat, wenn manches vielleicht einfach durch äußere Umstände schon feststeht, dann trotzdem diesen Schritt zu gehen.
Ja, das ist total wichtig aus zweierlei Gründen. Also zum einen kann das natürlich inhaltlich zu besseren und passenderen Lösungen führen, wenn ich die Menschen beteilige. Ja, und zum anderen ist es aber auch für die Leute selber total wichtig zu erleben, dass diese Dinge, diese Veränderungen nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden werden, sondern dass sie halt selber aktiv dran mitwirken und zu einem gewissen Grad mitbestimmen können.
Ja.
Na, also Autonomie, Selbstbestimmung, das sind ja ganz wichtige Grundbedürfnisse für Menschen.
Ja, absolut, auch nochmal ein guter Punkt. Jetzt haben wir ja, glaube ich, aber manchmal einfach durch, weiß ich nicht, welche Umstände oder Vorgaben da auch immer zusammenkommen mögen, die Situation, dass wir diesen ausführlichen Partizipationsprozess, den es bräuchte, gar nicht umsetzen könnte. Und schön fand ich, dass Silke da selber auch noch ein paar Vorschläge parat hat, wie man dann in so einer schwierigen Situation trotzdem gut vorgehen kann.
Es gibt auch manchmal Situationen, da scheint es zumindest so, als sei auf der partizipativen Ebene also nichts mehr zu holen. Die Versuche von Kommunikation und Kooperation, sagen wir mal, die sind alle gescheitert. Die Akteure sind so weit auseinander von ihren Weltbildern und kulturellen Vorstellungen, dass Zusammenkommen unmöglich erscheint. Und Veränderung ist trotzdem dringend notwendig. Und da finde ich, fängt ein ganz interessanter Punkt an bei Partizipation von Veränderungsprozessen, der so ein bisschen jetzt als ein Widerspruch scheint zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich finde es aber wichtig zu bedenken, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich vielleicht als Akteur, der Veränderung vorantreiben will oder muss, zu einem Schluss komme, ich kriege das hier nicht hin in Kooperation. Ich habe alles versucht. Und jetzt kann ich sagen, okay, vielleicht habe ich noch nicht genug versucht, dann versuche ich weiter. Aber wenn wir mal vorstellen, was für ein Veränderungsvorhaben vor uns liegt, ja, dann kann ich das vielleicht auch nicht immer leisten als einzelner Akteur. Und vielleicht gibt es dann Situationen, wo ich Veränderungen auch mal ganz anders durchstiefeln muss. So. Aber auch dann kann ich wieder mit einer Haltung ganz viel arbeiten, indem ich weiß, wenn ich Menschen, die nicht auf dem gleichen Weg sind wie ich, die das gar nicht gut heißen, was ich da vorhabe. Wenn ich denen eine Veränderung vor den Latz knalle, dann werden die natürlich wütend. Ja? Und das ist auf eine Art auch eine legitime Reaktion. Ja? Und dass ich dann nicht anfange zu sagen, aber ihr Bösen, und da so Feindbilder kreiere, sondern dass ich da auf eine Art stehen bleibe. Und das kann ich auch als Firma machen, ne? Dass ich auf eine Art stehen bleibe und sage, ja, Kooperation hat nicht funktioniert, haben wir versucht, ging nicht. Hier passiert Veränderung, euch passt sie nicht und ich kann das verstehen. Und ich finde sie trotzdem wichtig und richtig und ich mache das jetzt. Ein bisschen, ich meine, man muss da aufpassen, dass es nicht paternalistisch rüberkommt. So. Aber ich meine das wirklich ernst, so dieses, manchmal gibt es Entscheidungen, die wir treffen müssen, ich kenne es von meinen eigenen Kindern, wo ich die nicht mit reinkriege, die finden es dann nicht gut. So. Das, was ich dann aber noch machen kann, um es besser zu machen, finde ich, oder erlebe ich auch in Veränderungsprozessen, ist, dass ich stehen bleibe, ganz klar mit meiner Entscheidung im Feuer und dem anderen seine Wut lasse und ihn nicht dafür dann auch noch abwerte, dass er das jetzt nicht gut findet, was ich mache.
Okay, das fand ich jetzt auch nochmal gut von Silke, ne, das so mal festzuhalten, dass Veränderungsprozesse auch ja tatsächlich was Schmerzhaftes, Konfliktvolles sein können und dass das dann ganz wichtig ist, das auch als solches anzuerkennen. Und ich finde, das haben wir jetzt ja an vielen Stellen gehabt, das verlangt schon einfach von vielen Leuten auch viel ab, so ein Veränderungsprozess. Katrin, haben wir denn zumindest irgendwas, was wir tun können, um die davon Betroffenen in diesem harten Prozess zu unterstützen?
Ja, das ist ein total guter Punkt, weil damit Veränderung überhaupt funktioniert, reicht es ja nicht, etwas einfach zu sollen oder es zu wollen. Man muss es auch können, man muss in der Lage dazu sein. Und da ist dann eben wichtig, dass die Leute das notwendige Wissen haben, die Skills, auch die technischen Voraussetzungen, damit es wirklich gut umsetzbar ist, was da verlangt wird an Veränderung. Und wenn das dann alles gegeben ist, dann können Menschen sich selber auch als kompetent und wirksam erleben, ne? Weil sie den Herausforderungen gewachsen sind.
Ja, und Kompetenz, das ist ja auch eines der weiteren von diesen psychologischen Grundbedürfnissen, so neben der Selbstbestimmung, wie wir das vorhin hatten. Also da zahlt das auch nochmal drauf ein. Apropos Grundbedürfnisse, ich hätte jetzt gerade das Bedürfnis, nachdem wir jetzt viel über so einen gelungenen Change-Prozess gelernt haben, uns das nochmal kurz so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und vielleicht drehen wir das Ganze mal um. Katrin, was wäre denn jetzt der schlechteste, katastrophale Change-Prozess, wie er laufen könnte?
Also der Veränderungsprozess unserer Organisation ist dann zum Scheitern verurteilt, wenn Ziele nicht klar und verständlich kommuniziert werden. Wenn die Veränderungen quasi über Nacht passieren. Das heißt, von heute auf morgen und ganz ohne Möglichkeit, dass die Leute sich informieren, dass sie mitdiskutieren, mitgestalten dürfen. Wenn du die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen ignorierst und wenn die Menschen nicht dazu befähigt werden, in so einer veränderten Umgebung dann auch klarzukommen.
Ja, das klingt wirklich nach zum Scheitern verurteilt. Heißt auf den Punkt, was wir brauchen, ist klare Zielvorgaben, klare Visionen, verständliche Erklärungen, Möglichkeit, sich zu beteiligen und im Idealfall noch die Unterstützung, die eigenen Kompetenzen zu entwickeln.
Genau, also für diejenigen unter euch, die vielleicht selber in leitenden Positionen arbeiten, die Möglichkeit haben, solche Prozesse auch tatsächlich anzustoßen, zu begleiten, zu initiieren, waren da wahrscheinlich Ideen für konkrete Maßnahmen dabei.
Ja, das würde ich sagen. Jetzt sind wir aber vermutlich nicht unbedingt alle in dieser Position des längeren Hebels oder dass wir das Mandat haben, hier Veränderungen anzustoßen und darüber mitzuentscheiden. Und wie versprochen, würden wir uns jetzt zum Abschluss auch nochmal fragen. Und da haben wir Silke auch zu gefragt, was wir denn jetzt trotzdem vielleicht als Einzelpersonen sozusagen von unten aus unseren Positionen heraus tun können, um zumindest einen Anstupser in Richtung Veränderung zu geben.
Also verschiedene Sachen, ne? Das eine ist wirklich wie so eine Vorbildfunktion einzunehmen und da aber das nicht im Stillen zu tun. Also jetzt auch nicht zu prahlen mit, wow, wie toll ist mein CO2-Fußabdruck und deiner ist so nicht, aber wie sowas vorzuleben und tu Gutes und rede drüber, dass es sichtbar wird. Das ist das eine. Dann ist das andere natürlich Verbündete finden, ne? Alleine ist es schwer. Und zu gucken, wer sind da Allies? Genau, und was noch sehr wirksam ist, jetzt denke ich wieder an die Wälder, ist, dass man sich Leute reinholt, die das schon ein Stück weit durchhaben. Ne? Und die von ihrem Weg erzählen und die eben auch erzählen von ihrem Prozess und sagen, wo sie jetzt sind. Ne? Und also bei den Wäldern habe ich gerade so ein paar Beispiele vor Augen, wo ich einfach in den Wäldern war. Und die machen natürlich, die machen trotzdem, holen die noch Holz raus. Wir brauchen ja auch Holz, aber die machen das auf eine Art und Weise, die wirklich nachhaltig ist. Und du bist in diesen Wäldern und du siehst, der Wald versorgt uns und er blüht. Und so hast du es gemacht. Und da erzählt dir so ein Förster mit aller Energie, was er alles durch hat und welche Konflikte und welche Ansätze und wer dann reinkam. Und der ist so, du siehst ihm diese Gesundheit des Waldes, siehst du ihm selber an und er steht vor anderen, die noch in der Monokultur sitzen und die diesen langen Bogen noch vor sich haben. Und du siehst, dass es funktioniert. Ja? Und das hat einen Riesenimpact.
Ja, gut, es gibt also doch einige Möglichkeiten, wo wir sozusagen auch als Einzelperson ansetzen können, um aktiv zu werden. Das gibt mir gerade selber schon so ein richtiges Wirksamkeitsgefühl, merke ich.
Ja, genau. Und deswegen wollen wir jetzt auch nochmal für euch zum Schluss wie immer einen kleinen Impuls mitgeben, was ihr machen könnt, um in eurer Organisation Veränderungsprozesse hin zu einer nachhaltigeren Art des Arbeitens, des Wirtschaftens mitzubewegen. Egal in welcher Position ihr in eurer Organisation seid, ihr könnt über eure Ideen sprechen. Sprecht das Thema an, wo immer es irgendwie passt und möglich ist. Guckt, welche Leute vielleicht jetzt schon für das Thema auch zu gewinnen sind. Sucht euch Verbündete, mit denen ihr was Kleines starten könnt, das sich vielleicht ausbreiten kann, irgendein Leuchtturmprojekt. Und vielleicht schafft ihr es ja sogar, Leute mit an Bord zu bekommen, die an einem längeren Hebel sitzen.
Und damit würde ich sagen, Katrin, verabschieden wir uns auch für heute. Ja. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr unseren Podcast an andere Menschen weiterempfehlt. Vielleicht ja auch ein netter Zugang, um in der eigenen Organisation mal ins Gespräch zu kommen. Oder freuen uns natürlich, wenn ihr uns bewertet in eurem Podcast-Player. Das hilft uns immer, auch noch andere Menschen zu erreichen und gesehen zu werden. Dann würde ich sagen, tschüss und bis bald.
Tschüss.